온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 476, praktisch unserer Neujahrsausgabe. 2019 war in Lateinamerika ein ereignisreiches Jahr. Aber statt eines Best-of haben wir zwei neue Beiträge für euch. In unserem ersten Beitrag geht es um Ernährung. Durch eine industrialisierte Landwirtschaft sollte der Hunger in der Welt beendet werden. Heute sehen wir die Folgen. Der Raubbau hat die Böden ausgelaugt, Ackergifte sorgen für Krankheiten und Dünger verpestet unser Wasser. Und der Hunger ist auch nicht beendet. Danach stellen wir in unserem Onda-Rheinhörer das uruguayische Radio Villar de Vos vor. Das Radio gibt es seit 1997 und sendet aus einer Psychiatrie. Passend zu den zwei Beiträgen müsst ihr unseren nervigen Klingelton noch zweimal ertragen, nämlich in unseren Hinhörern zu den Themen Arbeit und Hunger. Vorneweg eine Note aus Mexiko zum Tren Maya. Und noch ein Hinweis. Der Beitrag von unserer Mitarbeiterin Ute Löning über sexuellen Missbrauch in der Colonia Dignidad in Chile ist gerade in der Mediathek von Deutschlandfunk Kultur zu hören. Eine spannende halbe Stunde und ein solidarisches 2020 wünscht das Onda-Info-Team.
Onda-Info? Nachrichten.
Mexiko. Bei Mitte Dezember 2019 auf der Halbinsel Yucatan durchgeführten Konsultationen stimmte der Großteil der Teilnehmenden dem von Präsident López Obrador initiierten Infrastrukturprojekt Tren Maya zu. Die indigene Bevölkerung wurde in insgesamt 30 Versammlungen konsultiert. An diesen nahmen RepräsentantInnen von 3/4 der betroffenen Gemeinden teil. Laut Regierungsangaben gab es kaum Widerspruch zum Projekt. Die Gemeinden haben dem Tren Maya im Konsens zugestimmt, hieß es weiter. Zeitgleich wurde in Teilen der vom Großprojekt betroffenen Bundesstaaten Bürgerbefragungen durch AnhängerInnen der Regierungspartei Morena durchgeführt. Die Zustimmung zum Projekt lag bei diesen bei über 90%. Allerdings war die Beteiligung sehr gering. Nur gut 100.000 Personen nahmen teil. Doch allein auf Yucatan leben 4,5 Millionen Menschen. Die Befragungen wurden allerdings auch in den Bundesstaaten Chiapas und Tabasco durchgeführt. KritikerInnen des Projektes bezeichnen die Befragungen als Simulation. Aufgrund ihres improvisierten Charakters haben sie nicht den Anforderungen der ILO-Konvention 169 über die Konsultation indigener Gemeinden bei Großprojekten entsprochen, bemängeln sie. Darüber hinaus gäbe es noch keine Studie über die ökologischen Auswirkungen des Projektes. Die 1500 Kilometer lange Zugstrecke soll die Badeorte an der Karibikküste Mexikos mit den Maya-Ruinen auf Yucatan verbinden und bis nach Palenque im Bundesstaat Chiapas führen. Dabei wird sie zum Teil auch durch Naturschutzgebiete führen.
Onda Hinhörer.
Was sind eigentlich Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Heute Ziel 8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum.
Ich glaube, eine menschenwürdige Arbeit ist in erster Linie eine Arbeit, die ich nicht unter Zwang mache. Und das meine ich durchaus im weiten Sinne, also wo mich auch keine gesellschaftlichen Bedingungen dazu zwingen.
Where the rights of the people are respected.
Leider ist das nicht immer der Fall.
Yo hago un trabajo digno, pero no me pagan dignamente.
Ohne Geld kann leben.
Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen.
Sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, moderne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden.
Und bis 2025 jeder Form von Kinderarbeit ein Ende setzen.
So steht es geschrieben in den Unterzielen zum SDG 8. Doch wie soll menschenwürdige Arbeit ohne Ausbeutung erreicht werden? Und ist Vollbeschäftigung überhaupt erstrebenswert?
Ich würde erstmal dieses Ziel der Vollbeschäftigung ein bisschen in Frage stellen. Ich würde mir wünschen, dass wir eher dahin kommen, dass wir weniger arbeiten müssen.
Und dass wir Menschen einfach sinnvoll tätig sind.
Muchas veces no trabajar es lo mejor.
Doch davon steht nichts in diesem SDG. Stattdessen wird die Schraube immer weiter gedreht.
Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt.
Ein jährliches Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von mindestens 7% in den am wenigsten entwickelten Ländern aufrechterhalten.
Und das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen.
Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Ob das am Ende wirklich nachhaltig ist,
darf man getrost bezweifeln.
Also für mich, Wirtschaftswachstum bedeutet mir also fast direkt, ist genau das Gegenteil von Nachhaltigkeit.
Und dahinhöre. Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Weg mit dem Hunger. Selbstbestimmte Landwirtschaft und Ernährung. Ernährungssicherheit für alle. Mit der Grünen Revolution, der Industrialisierung der Landwirtschaft ab den 1960er Jahren, sollte die Welt vom Hunger befreit werden.
Ernährungssicherheit bezeichnet den passiven Versorgungszustand, bei dem alle Menschen jederzeit physischen und wirtschaftlichen Zugang zu ausreichender, sicherer und nahrhafter Ernährung haben.
Doch die Menge an Nahrungsmitteln scheint nicht das einzige Kriterium für eine Welt ohne Hunger zu sein. Schon jetzt produzieren wir mehr Nahrungsmittel, als wir verbrauchen. Ob alle satt werden, hängt also auch mit den wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und politischen Bedingungen unserer Lebensmittelsysteme zusammen. Judith Duisberg vom Genethischen Netzwerk in Berlin thematisiert die ökologischen Folgen der industriellen Landwirtschaft.
Ja, einer so der Hauptschlüsselmomente war in den 60er Jahren die Grüne Revolution, wo diese Kunstdünger und Pflanzensorten und Tierrassen gezüchtet worden sind und Landwirtschaft in eine Industrierichtung verändert worden ist, weg von diesen kleinbäuerlichen. Aus dem Gedanken auch, damit können wir mehr Erträge schaffen, damit können wir die Welt ernähren. Das hat auch zu großen Teilen erstmal funktioniert. Die Böden waren gesund, die Pflanzen sind gut gewachsen. Wir sehen halt jetzt die Folgen. Ne? Wir sehen das mit dem Klimawandel, wir sehen das mit dem Biodiversitätsverlust. Das kostet halt etwas.
Eine Alternative zur Ernährungssicherheit durch industrielle Landwirtschaft ist das politische Konzept der Ernährungssouveränität.
1996 stellte die internationale kleinbäuerliche Organisation Via Campesina auf dem Welternährungsgipfel in Rom das Konzept der Ernährungssouveränität vor. Im Gegensatz zum Begriff der Ernährungssicherheit schließt Ernährungssouveränität die Frage nach den Machtverhältnissen sowie den Bedingungen und Auswirkungen unserer Lebensmittelsysteme mit ein.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos.
Ernährungssouveränität bezeichnet das Recht aller auf gute, kulturell angepasste, nachhaltig produzierte und erschwingliche Lebensmittel. Lokale Märkte und Wirtschaftskreisläufe werden bevorzugt. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft wird ermächtigt.
Sagt Alberto Gomez von Via Campesina. Und weiter.
Y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo.
Produktion, Verteilung und Konsum finden auf Basis ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit statt. Ernährungssouveränität setzt sich ein für einen transparenten Handel und ein würdiges Einkommen sowie das Recht der Konsumenten, selbst über ihre Ernährung zu bestimmen. Ernährungssouveränität kämpft dafür, dass wir, die Produzenten und Produzentinnen von Lebensmitteln, Zugang zu unserem Land, unserem Wasser, unserem Saatgut, unserem Vieh und der Artenvielfalt im Allgemeinen haben.
Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata.
Das argentinische Medienkollektiv Huarquén hat in seiner Filmreihe Hände, die ernähren, einige Kleinbäuerinnen und Bauern vorgestellt, die nach diesem Prinzip arbeiten. Wie zum Beispiel Maritza. Ihr Hof gehört zu einem der 16.000 kleinbäuerlichen Betriebe in Argentinien, die in der Unión de los Trabajadores de la Tierra, kurz UTT, organisiert sind. Diese Vereinigung setzt auf das Modell der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und kämpft für Ernährungssouveränität.
Mein Name ist Maritza, ich bin Produktora de Verduras Agroecológicas.
Maritza baut ökologisches Gemüse an. Für sie ist das Wichtigste für eine gute Ernte eine gute Bodenqualität, nicht der beste Dünger oder die besten Pestizide. Maritza und ihre Familie nutzen samenfeste Sorten und verwenden weder gebeiztes noch hybrides oder gentechnisch verändertes Saatgut.
Fest steht, Kleinbäuerinnen und Bauern sind die wahren AckerheldInnen. Weltweit produzieren sie etwa 70% unserer Lebensmittel. In Argentinien sind es etwa 200.000 kleinbäuerliche Betriebe, die fast 2/3 der Nahrungsmittel für die argentinische Bevölkerung anbauen. Nur wenigen gehört das Land, das sie bebauen. Auch Maritza und ihre Familie pachten ihre Felder.
Uno de los problemas de la agricultura en esta zona es que los productores no son dueños de la tierra en la que producen.
Maritza berichtet von dem Problem, dass landlose Bäuerinnen und Bauern nicht selbst entscheiden können, was sie mit dem gepachteten Land machen, was sie anpflanzen oder ob sie ein Haus darauf bauen. Außerdem benötigt die Bodenverbesserung viel Zeit. Und wenn der Boden nicht dir gehört und du gehen musst, lässt du auch die ganze Arbeit zurück, die du zuvor geleistet hast.
Deswegen fordert die UTT, die Vereinigung der LandarbeiterInnen in Argentinien, eine Landreform. Ein anderes landwirtschaftliches Modell, das auch die Rechte für die Kleinbäuerinnen und Bauern verbessert. 2016 hat die UTT einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgestellt, über den immer noch nicht entschieden wurde. Dazu der Koordinator der UTT, Nahuel Levagui.
In dem Entwurf sind auch Förderkredite vorgesehen. Familien können so einfach an einen günstigen Kredit kommen, um 1 oder 2 Hektar Land zu kaufen. Statt der Pacht zahlen sie den Kredit ab. Das ist einer der Hauptkämpfe der UTT und nebenbei die Transformation des landwirtschaftlichen Modells.
Tierra estéril, vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba.
Diese Transformation stellt eine große Herausforderung dar, denn mittlerweile werden, nicht nur in Argentinien, viele Flächen industriell bewirtschaftet. Judith Duisberg beschreibt die Folgen des großflächigen Anbaus von Monokulturen.
Was zum Beispiel dann in Südamerika, in Argentinien oder Brasilien angebaut wird, ist das viel halt Soja. In Deutschland kennen wir vielleicht auch die großen Rapsfelder und Maisfelder. Mais vor allen Dingen als auch Biokraftstoff. Also das sind häufig auch gar keine Lebensmittel mehr direkt für uns, sondern Teil einer Energiekette oder Futtermittel für Tiere. Dann haben wir das große Feld, was halt an sich schon einen Biodiversitätsverlust mit sich gebracht hat. Und das ist jetzt sehr einförmig. Es bietet nicht so viele Lebensräume. Und es gibt die ganze Zeit Störungen. Es wird geerntet, es wird vielleicht gespritzt. Es ist ein sehr störungsreiches Habitat, wo nur sehr wenige Pflanzen und Tiere und Bodenorganismen drin zurechtkommen. Wenn wir das kleinteiliger gestalten würden, dann wäre es halt möglich, zum Beispiel für Organismen, sich zu bewegen innerhalb der landwirtschaftlichen Flächen. Oder es gibt verschiedene Nischen, die irgendwo besetzt werden könnten. Und große Flächen verhindern das.
Ernährungssouveränität spricht sich klar gegen eine exportorientierte Landwirtschaft aus. Auch hier haben die organisierten Kleinbäuerinnen und Bauern in Argentinien viel zu tun. Denn die Politik fördert vor allem den Export landwirtschaftlicher Produkte, wie UTT-Aktivist Nahuel Levagi berichtet.
Beispielsweise formuliert die Provinz Buenos Aires als Ziel, Salat ins Ausland zu exportieren. Aber wir sagen, nein, Muchacho, das Ziel muss sein eigenes Land, eine würdige Unterkunft, gutes Essen und ein würdiges Leben für alle. Erst wenn wir das erreicht haben, können wir über Salatexport reden. Jetzt aber kannst du eine Familie, die in einer Hütte wohnt, das Land pachtet, sich jeden Tag mit Ackergiften verseucht, die also unter extrem prekären Bedingungen lebt und arbeitet, nicht erzählen, dass das Programm der Regierung darin besteht, Salat zu exportieren.
Nahuel Levagi spricht sich darüber hinaus für die wirtschaftliche Unabhängigkeit der ProduzentInnen aus. Eigenes Land, Unabhängigkeit von teurem Saatgut und Ackergiften. Direkter Handel, stabile Preise für Lebensmittel und Schluss mit Nahrungsmittelspekulationen. Denn nur so könnten sich alle gesundes Essen leisten.
Für das Gemüse haben wir halbjährliche Festpreise, die für alle erschwinglich sind. Wir verkaufen ökologisches Gemüse nicht teurer als herkömmliches Gemüse. Wenn wir die Feriassos veranstalten, verkaufen wir an öffentlichen Plätzen das Gemüse direkt von den Produzentinnen und Produzenten. Das heißt, die Familien bringen das Gemüse, das sie am Abend zuvor oder frühmorgens geerntet haben, und verdienen etwas mehr. Und die Konsumentinnen und Konsumenten zahlen etwas weniger, und diese Kreisläufe müssen etabliert werden. Wenn man sich in die Handelsketten begibt, fällt einem schnell die absurde Menge an Zwischenhändlern auf. Dazu kommen noch Spekulationen und Machtkonzentrationen, und bei diesen ganzen Ketten kommt es auch zu Nahrungsmittelverlusten. Wir sehen Mengen an weggeworfenem Gemüse. Von 10 Kilo, die geerntet werden, werden vielleicht nur 4 Kilo wirklich konsumiert.
Zurück zum Hungerproblem. Ist es möglich, alle Menschen mit diesem landwirtschaftlichen Modell zu ernähren? Judith Duisberg vom Genethischen Netzwerk verweist darauf, dass der ökologische Landbau in der Regel mehr Fläche benötigt, da die Erträge etwas geringer ausfallen. Die dafür benötigte Ackerfläche sei jedoch vorhanden. Die entscheidende Frage sei, was angebaut und was konsumiert wird. Sie sagt, wir müssen
weg davon, dass wir Tiere essen und Tiere füttern mit eigentlich Lebensmitteln, die wir selbst konsumieren können. Das ist ein großes Problem, wie wir das beim Soja sehen, einfach Natur an anderen Regionen der Erde zerstört werden. Das ist externalisiert. Im globalen Süden passiert es. Wir kriegen das Fleisch, das ist ganz weit weg. Und wenn man diese Flächen einsparen könnte und sich tatsächlich anschaut, was essen denn Menschen, also an Gemüse, dann könnte man schon sehr viel von der wirtschaftlichen Fläche einsparen. Und es sind gerade die kleinbäuerlichen Betriebe, die die Welt ernähren, zum großen Teil.
Soberania alimentar para gente é a construção de projeto de mundo.
La soberanía alimentaria es un verdadero paradigma revolucionario.
Lo agroecológico es nada de tóxico, se produce sano, te va a cambiar la vida un 100%.
El que no cambia todo, no cambia nada.
Hinhöre.
Was sind eigentlich
wirklich hoch
Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Heute Ziel 2: Kein Hunger.
Mehr als 7,5 Milliarden Menschen brauchen täglich ausreichende und gute Nahrung. Dafür stehen jedem Menschen durchschnittlich 2000 Quadratmeter Anbaufläche zur Verfügung. Reicht das nicht, um alle zu ernähren?
Also ich weiß, dass wir schon überproduktiv sind. Also wir ernähren theoretisch quasi doppelt so viele Menschen.
Ich denke, dass man auf jeden Fall am Wirtschaftssystem was machen müsste und so an Verteilungsfragen.
Aber es kommt nicht bei allen an. Jeder 9. Mensch unserer Weltbevölkerung leidet an Hunger. Ein Drittel ist unter- oder mangelernährt. Paradoxerweise leiden vor allem Menschen auf dem Land an Hunger. Genau da, wo unser Essen herkommt.
Das Land denen, die es bearbeiten,
forderte der mexikanische Revolutionär Emiliano Zapata. In Zeiten von Landgrabbing passt eher der Spruch:
Das Land denen, die es bezahlen.
Und das sind oft große Unternehmen, die für den Export produzieren. Allein Deutschland importiert ein Drittel des hier benötigten Tierfutters. Massig gehen Soja aus Südamerika.
Wenn man dort Soja, was alles nach Europa dann geliefert wird, ersetzen würde durch Lebensmittel, die ökologisch produziert werden, dann würde das erheblich was daran verändern, dass kleinbäuerliche Strukturen so zerstört werden und es eben auch zu Hunger kommt.
Die Landwirtschaft soll produktiver werden, lautet ein Unterziel der UN-Nachhaltigkeitsagenda. Ist das die Lösung, um den Hunger und die Mangelernährung bis 2030 zu beenden?
Was viel wichtiger ist, ist der Zugang zu Land, zu Wasser, zu Saatgut. Das sind ausschlaggebende Faktoren für Hunger und Mangelernährung. Und das globale Wirtschaftssystem generiert so einen Ausschluss von diesen Ressourcen und bestärkt damit eigentlich den Hunger. Und dabei helfen Technologien wirklich nichts.
Und dahin höre. Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Esta es CXC 236 Radio Vilar de Voz, la radio que está con vos y para vos en el 95.1 FM de su dial. En internet, usted nos escucha por www.vilardevoz.org.
Radio Vilar de Voz gibt es seit 1997. Gesendet wird aus einer Psychiatrie in Uruguay, das Krankenhaus Vilar de Voz in Montevideo. Gegründet wurde es von einer Gruppe PsychologiestudentInnen, die an Freizeitangeboten für die PatientInnen teilnahmen. Zwischen Mate-Tee, Gesellschaftsspielen und Gesprächen entstand die Idee, gemeinsam Radio zu machen. Mit dem Ziel, dass diese Gespräche die Krankenhausmauern verlassen könnten.
Si crees que Millán 2515 es solo un hospital, te equivocas.
En Millán 2515 tenemos una radio y es para vos.
Radio Vilar de Voz.
Si no te pido nada, si no te pido nada.
Oye, pescó en el Paraná.
Hice como que pescaba.
Ah.
Me grabaron, me filmaron.
Zusammengefasst kann man sagen, mit der Gesellschaft über das Verrücktsein sprechen. Anfänglich gab es kleine Audioprogramme, die in Form von Kassetten das Krankenhaus verließen und anschließend in freien Radios und kleinen Privatsendern gespielt wurden. 2008 konnte dann eine eigene Antenne beschafft werden und so konnte direkt vom Krankenhaus Vilar de Voz gesendet werden. Ein offenes Mikrofon ist Hauptbestandteil des Programms, das jeden Samstagmorgen auf Sendung geht.
El Poseidón, ahí está.
El Poseidón con el bagre agarrado de la cabeza.
Ah, te volviste loco.
Y me volví loco, gigantesco, una estatua, pero de lo más fenomenal.
Disculpen, pero tengo otra noticia de último momento. ¿Cómo rompo hoy, eh? Lo que pasa, mirá, te va a gustar. Se te fue, me lo dieron a mí. ¿Alguna vez vieron un euro? Yo tampoco, es la primera vez. ¿50 euros? Mírenlos porque no los van a ver más. No, yo no sé si encuadrarlos o gastarlos. No.
On air wird debattiert. Oft werden auch Leute eingeladen, die über Themen wie mentale Gesundheit sprechen. Mónica Giordano ist Koordinatorin des Radios. Sie berichtet.
Das Thema mentale Gesundheit ist in der öffentlichen politischen Debatte nicht präsent. Mentale Gesundheit steht auch in keinem politischen Programm und die Töpfe für psychische Gesundheit sind im Vergleich zu den anderen Töpfen im Gesundheitsbereich noch geringer.
Beim runden Tisch und er wird viel gelacht, miteinander gesprochen, es wird polemisiert, es werden Witze gerissen. So auch von Cecilia Baroni, ebenfalls Programmkoordinatorin. Sie vertieft sich gerade in den Unterschied zwischen Organisationen und Kollektiven, die im Bereich des Salud Mental, der mentalen Gesundheit, arbeiten.
Pero no es lo mismo, Cipres, que los colectivos que nosotros estamos conformando, donde el usuario tiene otra participación, ¿verdad? Y donde también se desdiagrama las relaciones. Por lo menos la técnico-paciente, quien tiene el poder de definir determinadas cosas. Yo diría que hay algunas organizaciones de salud mental. Colectivos hay muy pocos.
Im Radio Villa de Vos wird verrückt sein oder eine verrückte Person als ein Teil ihrer Identität betrachtet, aber nicht als Krankheit. Cecilia erklärt dazu während des offenen Mikrofons.
Verrückt sein als Identität und nicht als Krankheit, die man beseitigen muss. Klar gibt es Momente, wo es uns durch das Verrücktsein schlecht geht. Ich war schon immer verrückt. Und ich bin sicher, wir werden immer verrückt sein oder in keine Kategorie passen. Aber schlimm ist es, wenn sie versuchen, uns in unserem Wesen zu ändern.
Radio Villa de Vos setzt sich zurzeit für ein neues Gesetz für mentale Gesundheit ein.
El orgullo de ser locos, el orgullo de ser locos.
Las organizaciones sociales tenemos la responsabilidad de la aplicación.
Als soziale Organisationen haben wir die Verantwortung, darauf zu achten, dass die Menschenrechte geschützt werden. Es braucht auch emanzipatorische Therapien. Konkrete Vorschläge müssen wir als Betroffene selbst erarbeiten, um diese in ein solches Gesetz zu integrieren und ein Modell zu entwerfen, das die mentale Gesundheit tatsächlich
wahrt.
No más manicomio, no más electroshock, no más abuso de funciones, no más, no más.
Nochmal zurück zum offenen Mikrofon. Hier wird gerade über die Erfahrung einer gemeinsamen Reise gesprochen. Villa de Vos fuhr gemeinsam zum internationalen Treffen der mentalen Gesundheit und Menschenrechten nach Rosario, Argentinien. Hier ein paar O-Töne auf der Straße dort.
Schock, no más electroshock, no más trato abusivo, necesitamos un poco de amor.
Bien, Manuel! No más electroshock, no más trato abusivo, necesitamos un poco de amor. ¡Bravo!
Eine Reflexion am Ende der Reise. Die meisten TeilnehmerInnen sagten, sie kamen von der Reise zurück mit dem klaren Ziel, sich weiterhin selbst zu organisieren. Im Dialog mit der Gesellschaft zu bleiben und das Verrücktsein zu leben, als Teil einer Identität, die ebenso wie andere Identitäten auf dieser Welt vertreten sind. Mehr dazu auf villadevos.org.
Encontrarnos para aprender, ¿no? Y para abrazarnos en esto que todos queremos, que también sea una mejor humanidad y autoorganizarnos para también buscar formas lindas de hacerlo.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.